besser als im Hebräer 1, Vers 3 steht, kann man das nicht ausdrücken. Der Sohn, also Jesus, ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit, das Abbild seines Wesens. Durch sein machtvolles Wort trägt er die ganze Welt. Er hat die Reinigung von Sünden bewirkt. Diese Reinigung von Sünden, dessen haben wir gerade im Abendmahl gedacht, dankbar zurückgeblickt, das haben wir ein Stück gefeiert. In Jesus wird die unfassbare Liebe Gottes nochmal auf eine ganz neue Art und Weise sichtbar. In Jesus begegnet uns Gott, wie er wirklich, oder ja, wie er ist, durch und durch. Und in dieser Predigt heute soll es ja noch einmal darum gehen, so war es auch angekündigt, einen Blick in das Leben Jesu zu werfen, wie er das tatsächlich gelebt hat. Ich hatte im Rahmen dieser Predigtreihe ja auch dazu aufgefordert, im Gespräch miteinander zu sein. Ihr merkt es schon, die Texte, die ich zitiere, die sind hier wieder zu sehen. Und ich hatte auch aufgefordert, diesen Fortgang miteinander zu gestalten. Und jetzt sind mir ein paar Vorschläge gemacht worden, was Schwerpunkt einer weiteren Predigt sein könnte. Da ist zum Beispiel die Aufforderung gewesen, dieses Schma Israel, wie funktioniert das denn eigentlich? Wie kann man denn Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit dem ganzen Verstand? Was, ganz bekanntes Wort, aber wie macht man das eigentlich? Eine andere Frage war, ich würde gerne mal was dazu hören, wie passen eigentlich Liebe und Gericht zusammen? Finde ich dieser Text, den wir eben in der Schriftlesung hatten, unglaublich spannungsvoll. Begnadigung und ein Kind wird krank und stirbt. Boah, unglaublich spannungsvoll. Also, wie passen Liebe und Gericht zusammen? Und ein weiteres Themenvorschlag war Gottes Liebe zur Gemeinde. Weitere Ideen und Vorschläge sind willkommen. Ich weiß auch nicht, ob ich in der Lage bin, mich jedem dieser sehr herausfordernden Themen zu stellen. Und letzter Hinweis, auch diese Predigt ist für die Menschen, die daran Interesse haben, in gedruckter Form oder als Datei zu bekommen. Brauche ich nur die Information dazu. Wie ich unterwegs war, im Gespräch mit Gott, im Nachdenken darüber, was der Predigttext für heute sein könnte, war der erste Impuls, ich möchte über etwas predigen, wo eine Frau im Mittelpunkt steht. Wir hatten das letzte Mal einen Mann, der so ganz im Mittelpunkt war. Das war so der erste Punkt. Und dann habe ich im Gebet weitergesucht nach Frauengeschichten und bin dabei auf Johannes 7, Vers 53 bis 8, 11 gestoßen. Und dann dachte ich, ich habe den Text noch gar nicht gelesen gehabt, aber dachte ich, okay Herr, dann mache ich das, dann ist das der Predigttext. Und habe begonnen, diese Predigt vorzubereiten. Und das geht immer los mit Gebet und dann ist der Text dran. Und ich habe euch den Text mitgebracht und wir lesen den jetzt auch mal nach der Übersetzung der Basisbibel, Johannes 7, 53 bis 8, 11. Da gingen sie alle nach Hause. Jesus aber ging hinauf zum Ölberg. Früh am Morgen kehrte er zum Tempel zurück. Das Volk, ganze Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau da wurde auf frischer Tat beim Ehebruch überrascht. Im Gesetz schreibt uns Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst nun du dazu? Das fragten sie ihn, um ihn auf die Probe zu stellen und dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich nur nach vorn und schrieb auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich zu ihnen auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Als sie das hörten, ging einer nach dem anderen fort, die Älteren zuerst. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die immer noch da stand. Er richtete sich auf und fragte, Frau, wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortete, niemand, Herr. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Auch das wieder ein ganz bekannter Text und ich gehe davon aus, dass die meisten von euch mehrere Predigten zu diesem Text gehört haben. Als ich mir diesen Text angesehen habe, ist das Erste, was mir aufgefallen ist, die eckigen Klammern, in die dieser Text gesetzt ist. Es gibt Bibeln, die haben das nicht, es gibt Bibeln, die haben da ein Sternchen, wie auch immer. Wenn wir der Bedeutung dieser eckigen Klammern folgen, dann stellen wir fest, dass die ältesten Handschriften des Johannesevangeliums diesen Text gar nicht enthalten. Und es fraglich ist, ob dieser Text überhaupt an die Stille gehört. Deswegen diese eckigen Klammern. Wenn wir uns noch weiter mit diesem Textabschnitt und diesen Klammern und ihrer Bedeutung befassen, dann stellen wir fest, dass dieser Text, den wir eben gelesen haben, seit dem 2. Jahrhundert bekannt ist, mit ziemlicher Sicherheit, mit letzter Sicherheit seit dem 4. Jahrhundert, ist dieser Text sehr, sehr gut belegt. Aber wenn wir noch genauer hingucken, was für uns oft in den Übersetzungen schwierig ist, dann können wir auch feststellen, dass dieser Text gar nicht so gut an diese Stelle passt, an der er steht. Und das wissen die Christen schon seit 1600 Jahren. Er steht trotzdem da. Denn am Ende des 7. Kapitels des Johannesevangeliums haben die Pharisäer ihr Urteil über Jesus gefällt. Und es ist ein vernichtendes Urteil. Es gibt nichts Gutes, was aus Galiläa kommt. Nikodemus, der schon mal Jesus besucht hatte, erhebt dagegen Einspruch und er wird richtig abgekanzelt. An der Stelle sind sie schon im Johannesevangelium angekommen und es macht gar keinen Sinn, nochmal Jesus auf die Probe zu stellen. Das war an der Stelle nicht mehr erforderlich. Und auch die Ehrenbezeichnung Rabbi, Lehrer, die in diesem Text vorkommt, passt überhaupt nicht mehr. Wenn wir Griechisch können und das Johannesevangelium ganz aufmerksam lesen und uns unglaublich gut erinnern können, oder Nachschlagewerke haben, das geht dann auch, können wir entdecken, dass Johannes in seinem ganzen Evangelium das Wort Schriftgelehrter überhaupt nicht benutzt. Es taucht genau einmal in seinem Evangelium auf, das ist dieser Text. Das heißt, für Menschen, die sich gut mit Sprache, mit alten Sprachen auskennen, die sehen am Sprachstil, an den Worten, die in diesem Text gebraucht wird, dieser Text ist mit Sicherheit nicht von Johannes und steht deswegen auch nicht in den alten Handschriften drin. Und trotzdem wollte die alte Kirche unbedingt, dass dieser Text da drin bleibt. Zu allem Überfluss taucht dieser Text in anderen Handschriften dann auch noch im Markus-Evangelium und im Lukas-Evangelium auf. Was soll das? Was bedeutet das für unser Bibelverständnis? Gehört der Text überhaupt in die Bibel? Untergräbt dieser Text am Ende nicht die Glaubwürdigkeit der Bibel? Das sind gute Fragen und es lohnt sich, darüber nachzudenken. Ich sagte schon, die Bibelforscher sind sich heute einig, dass der Abschnitt nicht von Johannes stammt, dass er sehr gut belegt ist und dass er durchaus in die Bibel gehört. Erinnert ihr euch noch, was das Selbstzeugnis über die Bibel war? War auch in der ersten Predigt zum Thema Liebe schon mal an der Wand. Gucken wir uns noch mal gerne an, 2. Timotheus 3, Vers 16. Da schreibt Paulus an seinen Freund Timotheus, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Hier steht nicht, alles was im Johannesevangelium steht, muss von Johannes geschrieben worden sein, zwar höchstpersönlich, sonst gehört es nicht in die Bibel. Hier stehen andere Kriterien, von Gott gehaucht, nützlich und so weiter. Und alle diese Kriterien, die Paulus aufführt, erfüllt dieser Text. Und insofern ist dieser Text auch in Übereinstimmung mit dem, wie Jesus sich sonst verhalten hat, mit dem, wie er gelebt hat. Er hat eine sehr, sehr hohe Glaubwürdigkeit und er hat uns was zu sagen. Und deswegen haben die Väter gesagt, ja, der gehört da rein, das ist in Ordnung so. Aber weil wir wissen, dass diese Bibel, die wir heute vorliegen haben, ja eine Bibliothek ist, von 66 Büchern, entstanden in einem Zeitraum von 1500 Jahren und alle von Menschen geschrieben wurden und wir haben keinerlei Originale mehr, sondern Handschriften. Diese Texte sind super belegt. Es gibt keine Texte der Antike, die so super belegt sind wie die biblischen Texte. Das ist auch keine Frage. Trotzdem ist es so, es sind Menschen gewesen, die unter der Leitung Gottes diese Texte geschrieben haben. Und es gibt keinen Grund, irgendetwas zu verstecken an dieser Stelle. Wir glauben nicht an ein Buch, das vom Himmel gefallen ist, sondern Gott hat durch Menschen uns das so weitergegeben. Und Gott, das finde ich so ganz erstaunlich, ist immer wieder bereit, sich auf die Menschen, auf ihre Grenzen, auf ihre Schwächen und auf ihre Fehlbarkeit einzulassen. Und trotz aller Schwächen und aller Begrenztheit kommt Gott zu seinem Ziel. Und ich finde es ganz erstaunlich, ich finde es total großartig, was Menschen unter der Leitung des Heiligen Geistes da zustand gebracht haben. Und das ging ja über das Bibelschreiben hinaus, Menschen, die dann das redaktionell bearbeitet haben, den Kanon zusammengestellt haben, alles unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und wir entdecken heute, wenn wir uns die 66 Bücher angucken, es ist ein großes Ganzes. Es gehört alles zusammen. Von hinten bis nach vorne, von vorne nach hinten. Es hat Hand und Fuß. Unfassbar. Und dann möchte ich noch, bevor wir bei dem mir persönlich zeigen schon alleine die Klammern, die Liebe Gottes zu den Menschen, wie er mit ihnen umgeht, wie er bereit ist, sich auf uns einzustellen, wie er Menschen adelt, sein Wort niederzuschreiben und weiterzugeben. Da, schon in den Klammern, begegnet mir die Liebe Gottes. Und noch eine Vorbemerkung zu diesem Text. Die ursprünglichen Texte sind alle als Fließtexte geschrieben. Das heißt, ohne Kapitelangaben, ohne Versangaben, ohne Überschriften. Das, was wir heute kennen, die Kapitel, wie wir das heute kennen und gar nicht mehr anders uns vorstellen können, und die Verseinteilungen, die sind erst im 16. Jahrhundert entstanden. Und es ist was total Großartiges, weil ich nicht sagen muss, ich zitiere die Schrift und kein Mensch weiß, wo es steht, sondern ich kann sagen, wie wir das hier hatten, 2. Timotheus 3,16, und jeder kann gucken, wie sieht es in meiner Übersetzung aus, was steht da wirklich, erzählt er uns dummes Zeug. Das ist total klasse, aber es stand ursprünglich nicht drin. Und die Überschriften gab es auch nicht, die werden auch heute noch relativ wechselhaft gehandhabt. Und diese Überschriften spiegeln immer das Denken der Menschen ihrer Zeit, das Denken der Leute, die das gemacht haben, die diese Texte redaktionell überarbeitet haben. Diese Überschriften haben den Vorteil, wenn ich euch sage, ich predige über Jesus und die Ehebrecherin, da hat jeder von euch so einen Film und hat sozusagen diese 12 Verse im Kopf und sagt, ja, ich weiß, worum es geht. Das ist toll mit den Überschriften. Aber sie setzen uns zum Teil auch echt auf eine falsche Spur. Und wie gesagt, sie sind ein Spiegel ihrer Zeit. Ich bin mir ganz sicher, diese Überschrift, diese traditionelle Überschrift, Jesus und die Ehebrecherin, die heute noch in der Elberfelder Übersetzung steht, aber auch in der Übersetzung Die gute Nachricht, diese Überschrift haben sich Männer ausgedacht, keine Frauen. Bin mir ziemlich sicher. Warum haben die nicht gesagt, darüber geschrieben, Jesus und die selbstgerechten Theologen? Das ist mindestens genauso richtig für diesen Text. Hätte ich als Theologe, Bibelwissenschaftler auch nicht drüber geschrieben. Jesus und die Ehebrecherin. Mir gefällt die Überschrift aus der neuen Genfer Übersetzung. Mir, genau, das ist dann nämlich mein Denken, meine Brille, meine Perspektive. Aus der neuen Genfer Übersetzung gut. Jesus und die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, Freispruch statt Verurteilung. Ist aber lang und nicht handhabbar. Aber ich stelle mir die Frage, wie ist das eigentlich mit mir? Was denke ich über Geschwister hier so aus der Gemeinde, bei denen ich von irgendwelchen Fehlern, Fehltritten im Leben weiß? Welche Haltung nehme ich denen gegenüber eigentlich ein? Wenn diese Frau, von der hier die Rede ist, die ja tatsächlich in der Mitte steht, weil sie in die Mitte gestellt wird, wenn von dieser Frau Mitglied unserer Gemeinde wäre, wie würden wir über sie denken? Würden wir denken, da kommt Minna, die Ehebrecherin? Oder denken wir, da kommt Minna, die von Gott ein neues Leben geschenkt gekriegt hat? Ich spüre in mir, wenn ich diese beiden Sätze ausdrücke, dass ich nicht in der Lage bin, die gleich auszudrücken. Wenn ich auf die Gnade gucke, dann springt Freude in mir hoch, dass diese Frau das Leben neu geschenkt hat. Oder ich gucke auf ihre Schuld und bezeichne sie als Ehebrecherin und gehe auch anders mit ihr um, dann muss ich vielleicht meine Kinder oder wen da vor ihr warnen. Deswegen finde ich es so spannend, wie so eine Überschrift lautet. Und was macht denn das mit mir? Ohne dass ich mich jetzt über die Menschen, die diese Überschrift darüber gesetzt haben, erheben möchte. Jeder ist so Kind seiner Zeit. Und ich sage hier nicht, ich hab's. Aber was macht es mit uns, wie wir Menschen wahrnehmen, wie wir Menschen titulieren, wie wir sie stigmatisieren? Und haben wir nicht eben im Abendmahl genau das Gegenteil gefeiert? Ist es nicht so, dass genau dieser Titel für die Neugeborenen gar nicht mehr gilt? Dass sie nicht mehr diese Siegel Sünder tragen, sondern sie sind begnadigte Kinder Gottes? Ja, da kommt Sünde im Leben noch vor. Aber unser Status ist doch nicht mehr Sünder, sondern unser Status ist Kind Gottes. Ich wünsche mir, dass wir in der Gemeinde alle so miteinander umgehen, dass wir uns als Begnadigte angucken. Und auf das gucken, was Gott Großartiges getan hat und nicht auf das, was im Leben von einem anderen schiefgegangen ist. Dieser Bibeltext enthält noch etwas Spannendes. Es ist die einzige Stelle in allen vier Evangelien, in denen steht, dass Jesus geschrieben hat, beziehungsweise gemalt hat. Grapho steht da im Griechischen. Und dieses Wort kann mit Zeichnen, Malen, Schreiben übersetzt werden und nur der innere Zusammenhang macht deutlich, wie es richtig zu übersetzen ist. Da aber kein Mensch weiß und ich auch noch nichts Plausibles gehört habe, was Jesus da für Linien im Staub hinterlassen hat, bleibt es einfach in der Betrachtung des Übersetzers, ob Schreiben oder Malen richtig ist. Und wie gesagt, die einzige Stelle im Neuen Testament, wo erwähnt wird, dass Jesus geschrieben oder gemalt hat. Gut, es geht immer noch um Liebe. Erstens, Jesus liebt Pharisäer und Schriftgelehrte. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich meine es ernst. Gott liebt Sünder. Das gilt auch für Pharisäer und Schriftgelehrte. Doch drückt Jesus seine Liebe diesen Männern gegenüber ganz anders aus als seine Liebe der Frau gegenüber. Vor Jesus stehen Männer der Sittenpolizei. Die sind nachts unterwegs und suchen nach Menschen, die das Gesetz brechen. Und sie haben eine Frau dabei erwischt, wie sie Sex mit einem Mann hatte, mit dem sie weder verlobt noch verheiratet war, obwohl sie verlobt oder verheiratet war. Denn sonst wäre es kein Ehebruch gewesen, dann fällt es rechtlich in einen anderen Tatbestand rein. Sie nehmen diese Frau fest und schleppen sie nach Tagesanbruch in den Tempel zu Jesus und wollen Jesus damit eine Falle stellen. Und in ihrer Anklage stützen sie sich auf ein Gesetz aus der Tora. Wir finden das im Deuteronomium, 5. Buch Mose, Kapitel 22, Verse 22 bis 24. Und wir haben den Vorteil, wir können gucken, wo es steht und mal gucken, was da steht. Und dort heißt es, wenn ein Mann dabei ertappt wird, dass er mit der Frau eines anderen schläft, müssen alle beide sterben. Ihr müsst das Böse aus Israel entfernen. Wenn ein Mann irgendwo in der Stadt mit einem unberührten Mädchen schläft, das einem anderen Mann zur Ehe versprochen ist, müsst ihr die beiden vor das Tor der Stadt führen und dort durch Steinigung hinrichten. Knallhart. Und insofern richtig, dass hier steht, dass die Frau gesteinigt werden soll. Aber wenn wir diesen Text aus dem 5. Buch Mose genau angucken, dann stellen wir fest, dieser Text hat was anderes im Fokus. Nicht die Frau, dieser Text hat den Mann im Fokus. Da steht, wenn ein Mann dabei ertappt wird, Punkt, 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 Punkt. Dieser Text hat den Mann im Fokus. Wo ist der Mann? Schon mal jemanden in Flagranti erwischt und zwar kein Mann dabei? Schwer vorstellbar, schwer möglich. Was für eine schreiende Ungerechtigkeit. Den Mann lassen sie laufen. Warum auch immer, sagt die Bibel gar nichts dazu. Aber es ist klar, den Mann haben sie laufen lassen. Vielleicht war es ein guter Bekannter, vielleicht hat er Geld dabei gehabt, keine Ahnung. Sie lassen ihn laufen. Vielleicht auch einfach, weil es ein Mann war und weil die Frauen immer die Schuldigen sind. Ist ja nicht so, dass es sowas nicht gäbe im Denken der Männer. Und dabei machen diese Männer doch echt einen frommen Eindruck. Und sie können mit ihrem Eifer für Gott auch Eindruck vor anderen Menschen schinden. Doch wenn wir einen Blick, und das bietet uns der Text, einen Blick in das Herz dieser Menschen werfen, dann offenbart sich dann eine ganz andere Realität. Diese Männer benutzen diese Frau und ihren Fehltritt und die Tora einfach für ihr eigenes Ding. Es ist hier so ein Stück beschrieben, sie wollen Jesus eine Falle stellen. Sie benutzen die Tora und die Frau für ihr eigenes Ding. Und das, obwohl sie Gott wirklich ihr Leben verschrieben haben. Das waren studierte Theologen, die haben nichts anderes gemacht, als sich mit Gott, mit Eifer für Gott einzusetzen. Mit Eifer und Leidenschaft. Und das ist auch ein Teil der Motivation, warum die nachts unterwegs sind und gucken, damit keiner gegen Gottes Gebote verstößt. Weil die sagen, das ist nicht gut fürs Volk, wenn Menschen so sittenlos leben. Das schadet der ganzen Nation. In der Gemeinschaft, in der sie sich normalerweise aufhalten, der Gemeinschaft der Pharisäer, der Gemeinschaft der Gleichdenkenden, der Gemeinschaft der Männer, da werden sie aber in ihrem falschen, irregeleitenden Denken nicht korrigiert. Und jetzt stehen sie vor Herr Jesus, diese Männer, und in ihren Herzen findet sich Groll und Wut, Hass und Überheblichkeit. Und es richtet sich genauso gegen diese Frau, wie es sich gegen Jesus richtet. Und es gibt geballte Fäuste. Vielleicht hat der eine oder andere schon einen Stein in der Hand. Geballte Fäuste um einen Stein rum. Und diese Männer, mit dem vielleicht Stein in der Hand, sagt der Text ja nichts dazu, die begegnen jetzt Jesus, dem Gottessohn, der selbst die Liebe ist. Da prallen zwei Systeme aufeinander. Und jetzt stellt sich die spannende Frage in diesem Text, welches dieser Systeme macht die Welt zu einem besseren Ort? Männer mit geballten Fäusten oder ein Mann voller Liebe? Jesus reagiert zuerst mal gar nicht. Doch diese Männer lassen ihn keine Ruhe, sie wollen unbedingt eine Antwort haben. Und dann folgt dieser Satz, der als Merksatz, als Spruch in vielen Ländern, in vielen Sprachen dieser Erde bekannt ist. Wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Und ich glaube, schon allein um dieses Satzes willen ist es gut, dass dieser Text in der Bibel ist. Wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Jesus liebt diese Männer mit den aufgewühlten Herzen. Und er bringt es zum Ausdruck, indem er ihnen so ein klein wenig zeigt, was in ihnen und in ihrem Herzen lebendig ist. Jesus drückt seine Liebe zu ihnen dadurch aus, dass er sie nicht ihrer selbstgerechten und verblendeten Art überlässt. Mit dieser schlichten Formulierung hält er ihnen einen Spiegel vor und gibt ihnen die Chance zu entdecken, was da lebendig ist in ihnen, ohne sie zu demütigen. Er bahnt ihnen einen Weg der Selbsterkenntnis. Das ist Liebe. Und unglaublich genial. Es ist Liebe, den anderen nicht in die Irre gehen zu lassen. Ich brauche Menschen, die mich so sehr lieben, und ich brauche einen Gott, der mich so sehr liebt, dass er mich nicht in die Irre laufen lässt. Und ich brauche das regelmäßig, weil ich mich immer und immer wieder verrenne. Ich erwische mich auch als Eiferer für Gott, der andere niedermacht, der ungeduldig ist. Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit, das kenne ich doch. Menschen oder mein himmlischer Vater, die mich lieben, die mich ermahnen, die sind ein Segen für mich. Aber wer sowas tut, der geht auch das Risiko ein, dass sich der ganze Ärger, dass sich das plötzlich alles gegen ihn richtet. Das ist nicht ungefährlich, sowas zu tun. Doch diese Menschen sind dazu bereit, weil sie lieben, weil ihnen der andere nicht egal ist. Weil der Mensch, der mir völlig egal ist, den lasse ich, kann ich auch einfach laufen lassen. Sind dazu bereit, weil es wichtig ist. Weil sie lieben. Psalm 139, 23 folgende. Erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz. Verstehe mich und begreife, was ich denke. Sieh doch, ob ich auf einem falschen Weg bin, und führe mich auf dem Weg, der Zukunft hat. Ich brauche das auch. Im Predigttext steht, in der Übersetzung, die ich euch gelesen habe, Basisbibel, die Älteren gingen zuerst, ist, glaube ich, nicht gut übersetzt. Tatsächlich steht da, wenn ich das richtig recherchiert habe, die Ältesten gingen zuerst. Und da geht es nicht darum, dass die an Jahren Ältesten gingen, sondern tatsächlich vom Rang her. Die Ältesten zuerst gingen. Ganz toll, die Ältesten gehen zuerst weg und bahnen damit auch den Jugendlichen, wahrscheinlich viel eifrigeren und dynamischeren Leuten, die Chance zu gehen. Die sind viel mehr gefährdet, die Steine zu schmeißen als die Alten. Aber weil die Alten zuerst gehen, dann können die Jungen hinterhergehen. Klasse, dass die gegangen sind. Also die Ältesten lassen die Steine fallen und gehen. Vielleicht sollte ich ja auch gehen. Warum nicht? Aber vielleicht ist es auch mal einen Augenblick einfach gut zu überlegen, ob es in deinem Herzen, in meinem Herzen Groll oder Wut gibt, die sich gegen irgendjemand anderen richtet. Vielleicht gibt es eine offene Wunde, die einfach schmerzt. Und am Ende bestimmen die Schmerzen meine Reaktion viel mehr als mein Handeln. Viel mehr als die Liebe. Und ich denke, wir machen jetzt genau für eine Minute Pause. Und ich bitte euch, in dieser Minute jetzt nicht zu gehen, sondern geht zu Jesus, und wenn es irgendwas gibt, was in deinem Herzen ist, was nicht gut ist oder was gut ist abzulegen, dann leg's ab. Lass den Stein einfach fallen. Das macht frei. Frei, schöne andere Sachen in die Hand zu nehmen. die uns Gott geschenkt hat, sie zu betrachten und zu genießen. Das geht mit den vollen Händen nicht. Also, eine Minute Stille, dann geht es weiter und ich bitte euch mal darum, schon die nächste Folie zu haben. Jesus unterbricht die Stille, die sich ausgebreitet hat. Er richtet sich auf und fragt: Frau, wo sind Sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie antwortet: Niemand, Herr. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Jesus liebt diese Frau, die vor ihm steht, so wie sie vor ihm steht. Und Jesus' Liebe zu dieser Frau drückt sich zunächst mal darin aus, dass er sich in diesen Sog, der sich gegen diese Frau und ihr Verbrechen, ihre Schande oder wie auch immer man das bitten will, der sich in diesen Sog nicht mit reinziehen lässt. Sondern dass er sie immer noch als Individuum, als Mensch, als Frau wahrnimmt. Er entdeckt immer noch die Ebenbildlichkeit Gottes in ihr. Er liebt sie ganz einfach, weil er gar nicht anders kann. Und das ändert sich auch nicht dadurch, dass sie einen Fehler gemacht hat. Und dummerweise auch noch dabei erwischt wurde. Was hat diese Frau dazu gebracht, fremd zu gehen? Vielleicht hat sie Trost gesucht und ist so in den Armen des anderen Mannes gelandet. Vielleicht hat sie ein Abenteuer gesucht. Vielleicht war sie innerlich verletzt, weil der eigene Mann schon lange kein Interesse mehr an ihr hat, sich nicht mehr für sie interessiert. Vielleicht war zu viel Wein im Spiel und hat die Abwehrkräfte reduziert. Wir wissen es nicht. Aber wenn wir ehrlich sind, dann kennen wir aus unserem Leben doch genug Situationen, in denen wir ein berechtigtes Bedürfnis nach Anerkennung, nach Trost, nach Zuneigung, nach körperlicher Nähe haben. Aber die Art und Weise, wie wir dieses Bedürfnis befriedigen, nicht wirklich gut oder hilfreich oder zielführend ist. Am Ziel vorbei, gegen Gottes Gebote, das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Zielverfehlung. Der Mensch wird schuldig. Schuldig an Gott, schuldig gegenüber anderen Menschen, schuldig auch gegenüber sich selbst. Und die Folgen sind desaströs. Gestörte Beziehungen, wohin man guckt. Eine gestörte Gottesbeziehung. Eine gestörte Beziehung zu anderen Menschen. Und eine gestörte Beziehung zu mir selbst. Wer kennt es nicht mit Selbstanklagen und Selbstentwertungen, wenn wir so richtig abgestürzt sind? Also zumindest viele kennen das. Gestörte Beziehung zum anderen, das ist hier leicht nachvollziehbar. Also mindestens mal der Ehemann und die Familie des Mannes, aber wahrscheinlich auch die Eltern, die sitzen dann zu Hause und sagen, was haben wir bloß falsch gemacht? Was für eine Schande für unsere Familie. Gestörte Beziehung zu anderen. Die Frau ist jetzt eine Gebrandmarkte, egal, was sie dahin gebracht hat. Sie ist jetzt Ehebrecherin. Schuld, Versagen, Sünde, das hat dramatische Folgen. Wie, und das ist doch unsere Sehnsucht und unsere Frage, wie kann das wieder heil werden? Wir können ja nicht zurück. Wir können ja nicht den Film zurückspulen und fangen nochmal morgen, gestern Abend an. Und dann mache ich es jetzt besser. Es gibt die Chance für uns nicht, es geht für uns immer nur nach vorne, immer nur in eine Richtung. Wie kann alles wieder heil werden? Die Intention des Gebotes, das wir eben gelesen haben, das am Ende die Todesstrafe fordert, die Intention dieses Gebotes ist es, das Böse aus Israel auszutilgen. Auch das ist ganz spannend, denn das Böse ist in die Gemeinschaft eingebrochen. Das Böse stört das Gefüge, die Beziehung der Gemeinschaft in einem ganz weiten Umfeld. Und es gefährdet die Gemeinschaft. Und diese Gefahr soll eingedämmt, soll zurückgedrängt werden. Das Schönste ist ja, wenn die angedrohte Strafe so schlimm ist, dass sie den Einbruch des Entstehens des Bösen von vornherein verhindert. Das ist das Allerbeste. Und die Geschichte Israels zeigt auf eine dramatische Art und Weise, und wir können es auch leicht nachvollziehen, dass sowas mit Todesstrafe nicht wirklich funktioniert. Dadurch wird nicht alles wieder heil. Stellt euch vor, diese Frau würde gesteinigt. Wer blieb denn dann alles als Verletzter und als Angeschlagener zurück? Ihre Eltern? Was ist, wenn euer Kind gesteinigt würde? Ihr Mann, der sie vielleicht immer noch liebt? Ihre Kinder? Ihre Geschwister? Wir merken, das Böse kommt da gar nicht weg so richtig. Bei allem Verständnis. Aber was für Verletzung, was für eine Dramatik. Gott sei Dank weist Jesus uns und seinen Nachfolgern einen anderen Weg. Das ist der Weg der Vergebung, der Weg der Versöhnung. Das alleine unterbricht diesen Kreislauf der Gewalt und des Bösen. Das ermöglicht einen Neuanfang. Das kann zerbrochene Beziehungen heilen. Und Vergebung ist die Grundlage und Voraussetzung für Versöhnung. Nun wäre das ein eigenes Thema, Vergebung, Versöhung. Aber ansatzweise wird es hier ein Stück deutlich. Sünde wird nicht mehr mit der Todesstrafe bekämpft, sondern Sünde wird durch Gnade und Liebe überwunden. Das ist die Botschaft von Jesus, das ist die Botschaft vom Kreuz, das ist das, was wir im Abendmahl gefeiert haben, darauf gründen wir unser Leben. Wenn wir uns im Herrn freuen, dann, weil wir begnadigte Sünder sind, weil wir Leben wieder geschenkt bekommen haben, weil Gnade und Liebe die Konsequenzen der Sünde überwinden. Petrus formuliert im ersten Petrusbrief, als Umgang der Menschen untereinander, der Gläubigen, seid untereinander einig, mitfühlend, voll Liebe, den anderen Brüdern und Schwestern gegenüber barmherzig und bescheiden. Zahlt Böses nicht mit Bösem heim oder eine Beleidigung mit einer Beleidigung. Stattdessen sollt ihr segnen, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Oder Paulus greift diesen Gedanken genauso auf, ganz bekannt im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. So, genau so geht Jesus mit dieser Frau um. Genau so drückt er dieser Frau gegenüber seine Liebe aus. Mitfühlend, liebevoll, barmherzig, bescheiden. So geht er auch mit uns um. Das ist total großartig. Jesus heilt durch seine Begnadigung die Gottesgemeinschaft. Er heilt die Beziehung zu Gott. Jesus vergibt und ermöglicht damit einen Neuanfang. Das ist auch für die Beziehung zu mir selber gut. Immer wenn mir mein Fehltritt einfällt, darf ich mich daran erinnern, ich habe es bekannt, es ist vergeben, es ist bezahlt. Das tut mir gut. Also die Beziehung zu Gott kommt in Ordnung, wird heil. Die Beziehung zu mir selber kriegt die Grundlage, heil zu werden. Ich muss mich selbst nicht länger mit meiner Schuld identifizieren. Ich bin freigesprochen, nicht unschuldig. Es geht nicht darum zu sagen, das hat nie stattgefunden. Das gibt es hier auch nicht. Aber frei, begnadigt, ich darf leben. Und jetzt kommt ein Aber, ein dickes, fettes Aber. Aber diese Begnadigung, so schön sie ist, bedeutet ja eben nicht, dass die Folgen der Verfehlung sich einfach in Luft auflösen. Das haben wir in der Schriftlesung von David gehört und wir können das auch leicht nachvollziehen. Wenn in dieser Liebesnacht die Frau schwanger geworden ist, dann geht durch die Vergebung Gottes nicht die Schwangerschaft zu Ende. Dann wächst da ein Kind. Es bleibt auch dabei, dass die Paarbeziehung dramatisch belastet ist. Und in der damaligen Zeit muss man davon ausgehen, dass diese Frau von ihrem Mann nach Hause geschickt wird, also zurückgeschickt wird in ihr Elternhaus, dass er sich von ihr trennt. Also alles andere als Scheidung wäre überraschend. Der Unterschied ist, diese Frau ist mit Gott im Reinen. Sie kann bei allem Schweren, was noch vor ihr liegt, und da liegt noch viel Schweres vor ihr, in Gottes Gegenwart Trost und Zuflucht suchen und muss nicht wieder irgendeinen Weg der Sünde einschlagen. Sie bekommt eine neue Chance, sie bekommt ihr Leben geschenkt, kein leichtes Leben, aber die Chance auf ein erfülltes, frohes Leben. Und Jesus, und auch so drückt sich seine Liebe aus, traut ihr auch zu, dass sie das hinkriegt. Wenn ihr das nicht zutrauen würde, dann hätte er sie nicht mit diesen Worten wegschicken können: Ich verurteile dich auch nicht, geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Da liegt ganz viel Vertrauen in diese Frau drin, was diese Frau mit Gottes Hilfe bewegen kann. Und so dürfen wir auch diesen Gottesdienst, aus diesem Gottesdienst in unseren Alltag gehen. Jesus hat uns im Abendmahl Vergebung zugesprochen und sendet uns zurück in unseren Alltag, sendet uns zurück in unser Leben, wo auch immer wir wohnen, wem auch immer wir begegnen. Ein tolles Motto eigentlich für die neue Woche ist doch, von Gott her an dich gerichtet: Ich verurteile dich auch nicht, geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Und die richtige Antwort, finde ich, an der Stelle ist: Ja, ich gehe. Mit Gottes Hilfe will ich es wagen. Amen.